In der kommenden Stunde hören Sie Ausschnitte aus der Sitzung des Osnabrücker Stadtrats vom 9. März. Zunächst geht es um das Thema Ab in die Mitte, Impulse für eine lebendige Innenstadt. Danach geht es um den Finanzskandal rund um die Millionenverluste bei der Greensill Bank.
Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 4.1, Ab in die Mitte, Impulse für eine lebendige Innenstadt, einen Antrag der Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Dazu liegen uns auch Änderungsanträge vor. Ein Änderungsantrag der SPD, ein Änderungsantrag der FDP und ein Änderungsantrag der CDU. Herr Bajus.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Die Stadt, das ist ein Sehnsuchtsort. Wie viele bin ich auf dem Land groß geworden. Und für uns war der Weg in die Stadt immer etwas ganz Besonderes, zumindest als junger Mensch. Und ich habe gute Gründe, mein Leben dann auch tatsächlich in der Stadt zu verbringen. Auch schon im Mittelalter hieß es, Stadtluft macht frei und der Weg in die Stadt war mal ganz was Besonderes. Und das, was die historische Stadt ausmacht, ist ja heute unsere Innenstadt, die Altstadt, die City, die Neustadt, die ja auch schon älter ist. Ja, also das würde ich mal als das Herz unserer Stadt bezeichnen, das, was die Vitalität ausmacht, da, wo der Puls unserer Stadt ist. Und wer in den letzten Wochen und Monaten dort unterwegs war, dem ist wahrscheinlich doch die ein oder andere Träne ins Gesicht geschossen, wenn man mal sieht, was aus dieser Lebendigkeit in den letzten Wochen und Monaten geworden ist. Aber nicht nur dieses Thema Corona, nicht nur der Lockdown macht das Leben in der Stadt, macht die City, stellt die vor besondere Herausforderungen, sondern insgesamt der Strukturwandel. Wir alle wissen, viele, die jetzt in den Onlinehandel gegangen sind, werden in der Form wahrscheinlich auch nicht zurückkommen. Auch andere Themen spielen in der Stadt, in der Innenstadt von morgen wieder eine viel größere Rolle. Das haben wir im Herbst hier gemeinsam unter dem Stichwort, wir brauchen ein Forum Innenstadt, wo wir das diskutieren, auch miteinander schon besprochen. Da geht es um neue Qualitäten für Leben, Wohnen, Arbeiten in der Stadt. Da geht es aber auch um die Frage, wie wir uns verkehrlich aufstellen, um diese Qualität zu bekommen. Und ich glaube, ein hervorragendes Beispiel, wie auch eine Innenstadt von morgen aussehen kann, die erstmal gar nicht so viel mit Einzelhandel zu tun hat, ich komme da aber gleich noch wieder drauf zurück, ist, glaube ich, der gelungene Neugestaltung des Adolf-Reich-Weinplatzes. Das war schon vorher hervorragend und jetzt ist das wirklich super geworden, wenn denn der Sommer da wäre oder dass eine gute Jahreszeit da wäre und wenn denn nicht ein Lockdown wäre und man wieder zusammenkommen könnte. Denn das ist das, was Stadt ja auch ist, ein großes soziales Ereignis, das, was die Menschen zusammenbringt und da, wo die Menschen sich treffen können und miteinander in Diskussion geraten. Nun ist es auch die Kernaufgabe von Oberzentren, Menschen in der Umgebung zu versorgen. Das heißt, das Angebot an Dienstleistungen, an kulturellen Angeboten und so weiter, auch das konzentriert sich in der Regel in der Innenstadt, aber es ist insbesondere natürlich der Einzelhandel. Und das war die letzten Jahre, glaube ich, schon der dominierende Faktor. Und wenn wir mal an die Gestaltung der großen Straße denken, die vor über 20 Jahren sehr einkaufsorientiert neu gestaltet wurde, dann ist da die Betonung auf den Einzelhandel tatsächlich sehr stark. Ich glaube, heute würde man das anders machen, etwas mehr deutlicher auf Aufenthaltsqualität, auf Gastronomie auch setzen, als das damals der Fall ist. Heute sind wir da deutlich weiter. Die Stadt, sie befindet sich also in einem Strukturwandel. Und den Strukturwandel aufzunehmen und gleichzeitig die Herausforderung, wie kommen wir wieder aus dem Lockdown raus? Wie kriegen wir wieder Leben in die Stadt? Natürlich unter Beachtung aller Infektionsschutzmaßnahmen und aller Regeln dazu. Aber wie schaffen wir das? Das verlangt auch von uns als Stadt erheblich mehr ab, als Steuerung, auch als City Management, auch als Kümmerer. Und ich glaube, bisher haben wir eine viel zu starke Aufteilung einerseits beim Thema Marketing, andererseits bei dem Thema stadtbauliche Veränderungen, also in der Bauverwaltung. Was wir brauchen, ist eine stärkere strategische Ausrichtung. Wie sieht unsere Innenstadt der Zukunft aus? Wie entwickeln wir sie? Wie kriegen wir das Wohnbaupotenzial gehoben, aber gleichzeitig auch den Einzelhandel wieder an den Start? Ich glaube, dass die sich jetzt bereit erklärt haben zu kümmern, das ist die Marketing, aber ich denke mal, da ist auch der Oberbürgermeister und das Rathaus gefordert, erheblich mehr zu bringen. Da sind wir alle dabei, wenn wir überlegen, wie wir diese Aufgabe neu auch strategisch aufstellen. Und dazu braucht es auch Geld. Und wir wollen hier mit diesem Beschluss heute einen Fonds auflegen, mit dem wir Strukturmittel zur Verfügung stellen und ich sage mal zum Beispiel so ein Gutscheinsystem oder auch eine App auf den Weg zu bringen, mit denen kontaktsicheres Einkaufen, Leben, aber auch Gastronomiebesuche wieder möglich sind. Das ist eine vernünftige Sache und dafür, wie gesagt, braucht es auch Mittel. Es geht nicht darum, dass wir aus diesem kleinen Fonds jetzt die Gutscheine finanzieren oder billiges Parken oder was ich für Ideen man da alles haben kann. Und es geht im Übrigen auch nicht darum, und damit komme ich auch schon zu den Änderungsanträgen der Fraktionen. Wir könnten natürlich auch die Kita-Gebühren da wieder mit reintun, liebe Kolleginnen von der SPD, oder das gesamte Thema Verkehrspolitik abarbeiten, liebe Kollegen von der FDP, um mal hier so Dauerplayer immer zu bringen. Es geht hier um eine ganz konkrete Aufgabe, raus aus dem Lockdown, wieder Leben in die Stadt zu bringen, aber auch die Strukturwandeldebatte mit guter Gestaltung aufzunehmen und wieder nach vorne zu bringen. Also wir würden im Übrigen, das kann ich dann, spare ich mir den abschließenden Wortbeitrag, den Antrag von der CDU mit übernehmen, weil wir sehen, das geht in die gleiche Richtung. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch Florian Schwab für die Anregung. Ich glaube, da kommen wir dann gemeinsam voran. Und ich hoffe, dass wir damit auch das gute Zeichen an den Einzelhandel senden. Ja, wir stehen hier zusammen. Wir wollen was gemeinsam erreichen. Wir wollen eine vitale, lebendige Stadt. Vielen Dank.
Herr Schwab, bitte.
Sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, meine sehr geehrten Damen und Herren, am 2.11.2020 mussten die Gastronomen in unserer Stadt die Türen schließen. Und am 16.12. sind dann die Einzelhändler gefolgt. Und es erfolgte eigentlich nach und nach eine immer weitere Vertröstung auf weitere Termine, was aus Infektionsschutzgründen auch absolut notwendig war. Und wir erleben jetzt im März, dass wir langsam auf eine Öffnung zulaufen. Und ich glaube, es ist die Aufgabe der Stadt Osnabrück, dass wir diese Öffnung mit begleiten und dort unsere Gastronomen und Einzelhändler auch aktiv unterstützen. Die Einzelhändler und Gastronomen stehen wirklich zum Teil vor dem Aus, sind in einer unglaublich schwierigen Situation. Die Umsätze sind stark eingebrochen in vielen Bereichen. Und insofern ist es, glaube ich, wichtig, dass wir jetzt hier aktiv werden und dort auch kurzfristig und zügig und schnell Impulse setzen. Und dort ist eben der Antrag der Grünen der richtige Ansatz. Wir haben uns sehr gefreut, dass dieser Antrag gekommen ist. Wir haben selbst in diesem Bereich uns schon Gedanken gemacht. Insofern haben wir euren Antrag gerne aufgenommen. Und bitte versteht auch unseren Antrag nicht als Änderungsantrag, sondern tatsächlich als Erweiterung und Präzisierung. Ich habe es gerade angesprochen, kurzfristige Maßnahmen müssen jetzt getroffen werden. Und dort steht, das habt ihr auch als Beispiel genannt, Unterstützung bei Hygienekonzepten. Es geht aber auch darum, wieder Werbung zu schalten, die Leute in die Innenstadt hereinzubekommen. Volker, du hast gerade sehr eindrücklich erläutert, was denn Stadt bedeutet für dich. Und ich glaube, es geht vielen anderen auch so. Es geht aber auch darum, dass wir vielleicht die bestehenden Maßnahmen, die auch schon die MO sehr erfolgreich entwickelt hat, ich möchte hier mal Osnabrück-Brings als Beispiel nennen, weiter ausbauen. Ich glaube, dort ist viel Potenzial, wenn es darum geht, beispielsweise Kontakt mit Händlern zu verbessern über WhatsApp-Systeme. Es geht darum, da vielleicht auch über Termine vereinbaren zu können. Das sind alles perspektivische Möglichkeiten, die auch diese Plattform bringt. Und diese 200.000 Euro, die von euch vorgeschlagen sind, können da, glaube ich, gut eingesetzt werden, dass man sich genau über solche Themen Gedanken macht und diese Systeme verbessert. Wir haben jetzt explizit eingebracht, dass wir das Geld der MO zur Verfügung stellen. Das hat auch besondere Gründe, weil wir glauben, dass es jetzt schnell gehen muss. Und die MO pflegt einen intensiven Kontakt zu den Einzelhandelsverbänden, zu den Gastronomen, Virtuos ist hier zum Beispiel zu nennen, sodass wir es da hinbekommen, tatsächlich im Einvernehmen mit den entsprechenden Akteuren in der Stadt hier gemeinsame Lösungen zu entwickeln. Wir haben dann, das habt ihr auch in eurem Antrag einmal kurz aufgegriffen, wir möchten das gerne ein wenig präzisieren, dass wir auch in Osnabrück eine Art Gutscheinsystem einrichten. Die Stadt Bocholt hat es hier hervorragend vorgemacht. Für die, die es nicht kennen, die Stadt Bocholt hat über ihre Seite Gutscheine zum Kauf angeboten. Ich nenne es mal als Beispiel, 100 Euro konnte man dort erwerben und die Stadt hat dann gemeinsam auch mit den Händlern, die einen Eigenbeitrag geleistet haben, diesen Gutschein dann ermäßigt und dort einen Teil zu beigesteuert. Ich will das alles gar nicht genauer im Detail planen. Ich glaube, wie gesagt, dort haben wir Fachleute bei der Marketing Osnabrück GmbH. Aber das sind, glaube ich, Maßnahmen, die jetzt unseren Einzelhändlern und Gastronomen konkret und schnell helfen. Und dann gibt es noch die langfristigen Maßnahmen, über die man sich jetzt auch langsam oder auch besser schneller Gedanken machen muss. Volker, du hast gerade angesprochen, die Städte befinden sich im Strukturwandel. Und das war auch schon vor Corona so. Corona war jetzt letzten Endes nur ein Brandbeschleuniger. Und insofern müssen wir diesen Strukturwandel annehmen und wir haben, glaube ich, die Möglichkeit, diesen Strukturwandel aktiv zu gestalten. Und da stellt sich die Frage, in was für einer Innenstadt wollen wir leben? Ich denke dort an Kultur, ich denke dort an Wohnen. Ich glaube, dass dort viele verschiedene Möglichkeiten sinnvoll sind. Und es geht auch darum, dass wir unseren Einzelhändlern, Gastronomen auch helfen, neben dem stationären Handel auch ein zweites Online-Standbein zu ermöglichen und auch dort Fördermaßnahmen zu ergreifen. Auch hier sind die 200.000 Euro, glaube ich, sehr gut angelegt. Und auch dort kann man sich überlegen, ist es möglich, Osnabrück bringt es vielleicht auf eine lokale Handelsplattform auszubauen. Das steht jetzt alles noch in den Sternen, aber ich glaube, es lohnt sich, sich Gedanken darüber zu machen oder eben ergänzend zu den Programmen des Bundes und des Landes, die jetzt gerade anlaufen, vielleicht auch individuelle Einzelprojekte zu unterstützen, um eben Einzelhändler und Gastronomen einen digitalen Vertriebskanal zu ermöglichen und aufzubauen. Wir freuen uns abschließend nochmal über den Antrag der Grünen. Wir freuen uns, dass wir hier noch weiteren Input liefern konnten und bitten um Unterstützung. Vielen Dank.
Herr Henning.
Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, der Titel der heutigen Debatte lautet Ab in die Mitte, Impulse für eine lebendige Innenstadt. Und meine Vorredner haben ja schon 2, 3 Impulse gesetzt. Ich möchte einige hinzufügen. Ich glaube, wir sind uns einig, ja, es ist unschwer erkennbar, die Innenstadt ist im Strukturwandel, völlig klar, es ist ein Umbruch da. Die Funktionalität der Innenstadt wandelt sich und hat sich auch schon gewandelt, auch schon vor Corona. Es ist kein Corona-Phänomen, sondern ich verweise mal auf die Statistik. Wir haben in Niedersachsen im Jahre 2008 noch ungefähr 44.000 Einzelhändler gehabt, 10 Jahre später. Im Jahre 2018 haben wir noch gerade 38.000 Einzelhändler in Niedersachsen. Das heißt, die Zahl der Einzelhändler und der Einzelhandelsbetriebe geht deutlich zurück. Die Funktionalität der Innenstadt als reine Einkaufsinnenstadt war gestern. Die Frage ist, wie sieht die Zukunft der Innenstadt aus? Welche Funktion soll sie in Zukunft übernehmen? Der Onlinehandel ist in der Tat auf dem Vormarsch und ich teile die Einschätzung, die Pandemie war dazu der Brandbeschleuniger. Also nach unserer Auffassung muss die Innenstadt der Zukunft, auch die Osnabrücker Innenstadt, ein Ort der Kommunikation, ein Ort des Zusammenlebens, aber vor allen Dingen auch ein Ort der Digitalisierung sein. Dazu brauchen wir lebenswerte Innenstädte mit hoher Aufenthalts- und vor allen Dingen Erlebnisqualität, gerade in den Zentren. Die Innenstädte können aus unserer Sicht, weil wir auch immer noch das Glück haben, viele inhabergeführte Fachgeschäfte zu haben, deutlich mehr als Onlinehandel und die Innenstädte müssen auch deutlich mehr als Onlinehandel sein. Letztlich, um im Digitalisierungsjargon zu bleiben, müssen die Innenstädte so eine Art Hybridmodell entwickeln aus digitalen und analogen Kommunikations- und Erlebnisraum. Wir brauchen also eine Weiterentwicklung von der reinen Einkaufsinnenstadt hin zu einem vernünftigen Mix aus Wohnen, aus aus Onlinehandel, aber aus Arbeiten, aus Versorgungs- und vor allen Dingen Erlebnisstadt. Auf Deutsch, es muss wieder was los sein in dieser Stadt. Wir brauchen wieder Menschen, wir brauchen wieder Umsätze. Hier muss einfach mehr passieren. Konzerte, Kultur, Eventveranstaltungen. Und deswegen, glaube ich, ist die Veranstaltungsbranche in dieser Stadt auch der Schlüssel, um für den Einzelhandel wieder zu sorgen, um weitere Umsätze zu bekommen. Vielen Dank. Gerade in der Nach-Corona-Zeit müssen wir also auf die Kultur-, Event- und Veranstaltungsbranche setzen, damit letzten Endes der Einzelhandel auch wieder Umsätze erzielen kann, damit Menschen in diese Stadt kommen. Wir brauchen eine lebenswerte Osnabrücker Innenstadt mit viel Grünzonen. Wir brauchen gute Radverkehrsverbindungen. Wir brauchen auch die ökologische Verkehrswende mit deutlich weniger Autos, mehr ÖPNV und mehr Radverkehr in der Stadt, ohne, und das sage ich auch sehr deutlich, gleich die autofreie Innenstadt zu propagieren. Wir sprechen hier von Verkehrsberuhigung, von weniger Autos, von weniger Verkehr und mehr Urbanität und mehr Aufenthaltsqualität. Meine Damen und Herren, vor allen Dingen brauchen wir auch Sauberkeit in der Stadt. Das ist nochmal ein neuer Aspekt, der, glaube ich, auch immer noch zu kurz kommt. Sauberkeit und keine Angsträume in dieser Stadt. Ich glaube, wir müssen ja auch nochmal gucken, wie wir diese Sauberkeit, was den Pflegestandard angeht, beim OSB in Zukunft noch verbessern können. Welche Instrumente haben wir dazu? Ich glaube, ein wichtiges Instrument, und da bin ich ganz auf der Seite des Beirats der MO, der Marketing Osnabrück GmbH, insbesondere Herr Rauschen, wenn der Beirat ausgeführt hat, dass wir zukünftig viel mehr öffentliche Investitionen noch in dieser Stadt brauchen und ein Modell, ein Finanzierungsmodell, um mehr öffentliche Investitionen in dieser Stadt, gerade hier in der Innenstadt, zu initiieren, ist gerade in Vorbereitung durch den Landtag. Im Juni wird das niedersächsische Quartiersgesetz im Landtag verabschiedet. Da geht es um die sogenannten Business Improvement Districts für die Insider unter uns. Das ist ein Finanzierungsinstrument, wo im Grunde genommen öffentlich-private oder öffentliche und private Partnerschaften gegründet werden, wo eine bestimmte Anzahl von Einzelhändlern in einem Gebiet eben Beiträge leistet zur Investition in der Innenstadt. Und das Ganze läuft dann unter der Administration und Einsammlung sozusagen durch die Stadt Osnabrück, die das Ganze dann verwaltet und das Geld entsprechend finanziert, kofinanziert im Übrigen auch und dann ausgibt, um einfach finanzielle Ressourcen auch für Investitionen in der Innenstadt zu haben. Zweites großes Thema ist das Thema City-Logistik aus unserer Sicht. Wir müssen die City-Logistik endlich vernünftig gemeinsam angehen mit den Einzelhändlern in dieser Stadt, um Warenströme zu bündeln vor allen Dingen und dadurch unnötige Lieferverkehre zu vermeiden. Wir brauchen als drittes und letztes, nicht ganz unwichtig in dieser Stadt, eine völlig wirtschaftsfreundliche Stadtverwaltung, die die Gastronomie und Clubszene endlich mal unterstützt und die Kulturschaffenden in dieser Stadt breit unterstützt. Wir brauchen die Veranstaltungswirtschaft, um durch die Krise zu kommen. Wenn wir so weitermachen, ist die Veranstaltungswirtschaft nach der Krise nicht mehr vorhanden. Und deswegen beantragen wir heute erneut unser Corona-Sondervermögen unser Sondervermögen Veranstaltungswirtschaft und Erhalt der Kulturschaffenden in einer Größenordnung von 2,5 Millionen. Dieses Sondervermögen hat den großen Vorteil, dass es durch die regionale Wirtschaft mitgespeist werden kann, dass Verbände, Organisationen und Stiftungen das Sondervermögen aufstocken können, um dann entsprechend der Zweckbindung dieses Sondervermögens auch auf Jahre fortzuschreiben. Wenn wir jetzt nicht allmählich handeln, und da muss ich ganz ehrlich sagen, bei aller Gemeinsamkeit in der Sache, was die Innenstadt angeht, Ihre 200.000 Euro sind ein Tropfen auf dem heißen Stein. Wir brauchen dieses Sondervermögen, meine Damen und Herren. Dieses Sondervermögen dient dazu, die Kulturschaffenden und die Veranstaltungswirtschaft eben auch nach der Krise noch fortzufinden. Ich habe gerade ausgeführt, ohne diese Veranstaltungswirtschaft, ohne die Clubs, ohne die Gastronomie, ohne die Hotellerie werden wir hier keine vernünftige Innenstadt mehr hinbekommen, die auch lebenswert ist. Und deswegen stehen wir nach wie vor dazu, dass wir dieses Sondervermögen mit 2,5 Millionen eben installieren wollen, weil die Existenz der Kreativwirtschaft und ihrer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Existenz der Kulturschaffenden hier wirklich auf dem Spiel steht, weil die Hilfsprogramme, das sage ich dann auch mal ganz selbstkritisch in Richtung Bund und Land, weil die Hilfsprogramme jetzt im Rahmen der Corona-Pandemie bei weitem eben nicht alle Kulturschaffenden, Solo-Selbstständigen und gastronomischen Betriebe erreichen. Deswegen ist es an uns, diese Lücken, die sich da auf Bundes- und Landesebene aufgetan haben, mit diesen 2,5 Millionen, die wir jetzt, glaube ich, das dritte Mal beantragen heute, aufzufangen. Ziel ist es, diese gewachsene Infrastruktur eben durch die Krise zu bringen, um sie nach der Krise sozusagen auch dem Einzelhandel zur Verfügung stellen zu können. Bringen wir also die Veranstaltungswirtschaft durch die Krise. Stimmen Sie heute mal unserem Antrag zu. Geben Sie sich bitte einen Ruck, weil ich glaube, wenn wir noch länger warten, haben wir viele Insolvenzen in dieser Stadt. Und diese 2,5 Millionen sind ein wichtiger Punkt, um diese Kulturschaffenden und die Veranstaltungswirtschaft hier auch am Leben zu halten. Vielen Dank, meine Damen und Herren.
Herr Haskamp.
Sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, Oberbürgermeister, meine Damen und Herren. Als ich heute Mittag in die Innenstadt gegangen bin, um meine Mittagspause zu machen, habe ich erstmal freudig wieder festgestellt, es ist mehr los in der Innenstadt. Leider, das muss man auch dazu sagen, erstmal in der Innenstadt, aber vielleicht noch nicht so in den Geschäften. Aber da sind wir, glaube ich, alle frohen Mutes, dass das wieder zurückkehrt. Trotzdem, Corona wird sich durch die massiven Umsatzrückgänge im Osnabrücker Einzelhandel bemerkbar machen und die Angebotsvielfalt in der Osnabrücker Innenstadt reduzieren. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Die Befürchtungen werden eintreten. Der Handelsverband Deutschland spricht sogar von Existenznot im stationären Einzelhandel in den Innenstädten. So gibt es in der Osnabrücker Innenstadt ebenfalls bereits einige Leerstände durch Geschäftsaufgaben, Pleiten oder Einsparungen durch die Muttergesellschaften. Die FDP-Ratsfraktion, meine Damen und Herren, hat gerade die Bedeutung des Onlinehandels durch die Veränderungen des Einkaufsverhaltens der Menschen früh erkannt und durch Vorschläge der Erhöhung von Aufenthaltsqualität und Abfluss in den Onlinehandel entgegenwirken wollen. So haben wir die Aufenthaltsqualität auf dem Neumarkt und der vorderen Johannesstraße durch den Wegfall von Individualverkehr und einer intelligenten Busführung entgegentreten wollen. Die Grünen hatten in der Vergangenheit vorgeschlagen, die vordere Johannesstraße durch Baustellenpartys, mehr Sitzbänke und Bäume und Veranstaltungen beleben zu wollen, durch mehr Außengastronomie für eine Möglichkeit zum Verweilen zu sorgen. Das Ja zur Busstraße, meine Damen und Herren, die Reduzierung der Breite der Bürgersteige und die Busdichte haben jedoch diesem Antrag zum Papiertiger werden lassen. Meine Damen und Herren, die FDP-Ratsfraktion fordert mit unserem Änderungsantrag keine Verteilung von Steuergeldern nach dem Gießkannenprinzip, keine irgendwo aus dem Ärmel geschüttelte Zahl von 200.000 Euro. Wir wollen zielgerichtete und passgenaue Konzepte für den gesamten Osnabrücker Einzelhandel, auch in der Innenstadt. Das Aussetzen der Zahlung von Gewerbesteuer für betroffene Firmen und der Verzicht auf die Erhebung von Gebühren auf die Flächen der Außengastronomie sind nur ein Beispiel. Ebenfalls unterstützen wir den freien WLAN-Zugang in der gesamten Innenstadt. Durch Steuergelder finanzierte Einkaufsgutscheine hingegen lehnen wir als nicht nachhaltig und daher auch als Eintagsfliege ab. Die Wirtschaftswoche lobte kürzlich sogar die Osnabrücker Innenstadt als Modellcharakter mit vergleichsweise geringen Leerständen. Und der Chef des Marketings Osnabrück hat bereits Konzepte in der Schublade, damit Osnabrück nicht weiter an Attraktivität und Kaufkraft verliert. Da frage ich mich, meine Damen und Herren, wo sind diese Konzepte? Warum debattieren wir eigentlich heute? Die gehören auf den Tisch, die gehören in die Ausschüsse und umgesetzt. Das war zu lesen übrigens am Samstag in der NOZ. Meine Damen und Herren, diese Konzepte wollen wir sehen, rasch handeln und gegebenenfalls hierfür Gelder investieren, gezielt. Das Forum Zukunftsfähige Innenstadt soll hierbei unterstützen und nicht erst übermorgen.
Herr Haskamp, Ihre Redezeit ist abgelaufen.
Okay, dann zum Schluss, als Schlusssatz. Lassen Sie uns gemeinsam erst Fakten und Vorschläge schaffen, auch wie von der Marketing Osnabrück vorgeschlagen oder vorgesehen, in der Schublade schon befindlich. Und ebenfalls aus dem Forum Zukunftsfähige Innenstadt. Dann, meine Damen und Herren, können wir von mir aus auch über andere Dinge.
Herr Haskamp, jetzt ist Ihre Redezeit wirklich beendet und ich rufe auf Frau Brandes-Steggewenz.
Frau Ratsvorsitzende, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Ratskolleginnen und Kollegen. Im Sommer dieses Jahres hat die Linke schon als Kaufhof Galeria mit den Problemen dastand, dass die Filiale hier geschlossen wird, ein Innenstadtgipfel gefordert. Damals war so die Frage, ach, das ist doch viel zu umfassend. Gucken wir uns erstmal dieses eine Problem an. Heute unter Corona ist der Druck größer geworden. Und deshalb bin ich froh, dass diese Anträge hier vorliegen. Wir Linken haben ganz dezent mit einer Anfrage für heute zu diesem Thema gedrängelt. Aber mit diesen Anträgen und Änderungsanträgen, denke ich, sind eine ganze Menge Punkte hier zur Sprache gekommen, die wichtig sind. Ich kann nur sagen, dass ich hier bei Gesprächen auch mit Einzelhändlern hier vor Ort einfach gesehen habe, dass und die Notwendigkeit sehe, dass hier etwas getan werden muss. Denn Einzelne, die umziehen wollen, also es gibt Räumungsverkäufe angekündigt und Einzelne, die nur umziehen wollen an eine andere Stelle, haben wirklich dicke Probleme, Räumlichkeiten zu finden für ein neues Ladenlokal, weil die Preise nicht etwa in dieser Zeit gesunken sind, sondern auch noch extrem erhöht worden sind. Und da müssen wir, denke ich, als Stadt reingehen und da muss die Wirtschaftsförderung mal mit anpacken und gucken, was denn hier in diesem Punkt los ist. Natürlich ist richtig, dass die Innenstadt nicht nur aus dem Einzelhandel besteht, aber vielleicht kann ich das mit fast 72 Jahren doch auch mal sagen, ich möchte noch einen anderen Handel haben und einen Handel erhalten, wo ich hingehen kann und beraten werde. Und das wäre ein wichtiger Punkt, solche Sachen mitzuerhalten, aber auch in die Stadt zu gehen, zu verweilen, Dienstleistungen wahrzunehmen. Morgen habe ich wieder einen Friseurtermin und Kulturveranstaltungen vor allen Dingen zu genießen. Das, was zum Leben einer Stadt gehört. Und ich denke, in diesen Zeiten wird sich das nicht von alleine entwickeln. Der SPD-Änderungsantrag, bei dem möchte ich besonders hervorrufen, dass das, was wir im Gespräch mit der Kaufhofsituation beim DGB, mit den Fraktionsvorsitzenden vom DGB noch mal als Angebot gekriegt haben, eine Initiative zusammen mit der Marketing GmbH nicht nur für unsere Innenstadt, sondern ein bisschen für die Region etwas gemeinsam anzupacken, dass das noch mal mit aufgegriffen wird, können wir nur unterstützen. Und aber wenn die FDP jetzt hier noch mal kommt, wir müssen den verschiedenen Verkehren in Osnabrück für die Erreichung der Innenstadt gleiche Chancen geben, dann weiß ich nicht, was wir in der Werkstatt am Donnerstag diskutieren, wo zu Mobilität, wo ganz klar mit drin werden, wir müssen dem Individualverkehr etwas wegnehmen, damit unsere Innenstadt attraktiver und die Luft sauberer wird. Dankeschön.
Herr Mierke.
Ratsvorsitzender, Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Antrag, der gestellt worden ist von den Grünen als diejenigen, die als Erster dort tätig geworden sind, ist zielführend, ja, keine Frage. Die Frage, die sich mir aber stellt, warum ist das nicht nur wegen Corona, sondern grundsätzlich bei uns in der Innenstadt so zurzeit, wie es ist? Viele Jahre, muss man schon fast sagen, haben tatsächlich die entsprechenden Akteure unsere Innenstadt auch schlecht geredet. Denn das, was wir teilweise erleben durften, wie über die verkehrliche Situation debattiert wurde, hat nicht dazu geführt, dass hier die Innenstadt für von außen kommenden tatsächlich sich attraktiv dargestellt hat. Also erstmal tatsächlich bei der Frage, wie gehen wir mit unserer Innenstadt um, zu fragen, welche Probleme, welche Fehler sind auch selber von uns irgendwo auch gemacht worden. Dann zu der Aussicht, ob das kurz- oder mittelfristig angelegte Probleme sind. 200.000 Euro in der Hand zu nehmen, ja, halte ich für richtig. Aber diejenigen, die wir doch dann auch in die Innenstadt holen wollen, nämlich unsere Bürger, die aus den Randgemeinden und dergleichen, danach zu befragen, was die unter einer attraktiven Innenstadt sich vorstellen, die nochmal tatsächlich explizit nach ihrer Meinung zu fragen, ist, glaube ich, genauso zielführend, wie hier jetzt entsprechende Programme aufzulegen. Denn ich glaube, wenn deren Wünsche erfüllt werden würden in unserer Innenstadt mit einer verbesserten Aufenthaltsqualität, haben wir den Ursprung erstmal dessen, wofür wir alle uns hier entsprechend einsetzen. Dass die Baumaßnahmen in der Innenstadt sicherlich auch ihren großen Anteil dazu beitragen, steht für mich außer Frage. Da sind wir auf einem guten Weg. Das positiv aber auch entsprechend in die Öffentlichkeit zu transferieren, ist eines, was ich glaube wichtig ist, damit auch erkannt wird, dass es entsprechend weitergeht bei uns in der Innenstadt. Die Sauberkeit ist angesprochen worden. Ja, auch mehr Grün, mehr Farbe, Erlebniskultur in der Innenstadt wird dazu kommen, dass die Menschen wieder zu uns kommen. Aber die langfristige Perspektive, die werden wir tatsächlich auch dadurch erreichen, dass die Baumaßnahmen, von denen ich sprach, mit den zusätzlichen Wohneinheiten dazu führt, dass wir Interesse an der Innenstadt haben, dass wir sehen, dass der Einzelhandel noch lebt, dass die Kundschaften zu den persönlich geführten Geschäften auch kommen wird. Deshalb werden wir also als Gruppe UWG, UFO und BUS den Antrag der CDU und der Grünen entsprechend unterstützen. Schönen Dank.
Jetzt habe ich noch auf der Rednerliste Herrn Wassermann. Gibt es noch weitere Wortmeldungen? Die Gruppe hat noch 30 Sekunden, Herr Wassermann.
Herr Bürgermeister, Frau Vorsitzende, liebe Kollegen. Es sind schöne Worte gefallen, aber ganz deutlich zu sagen, es brennt. Es brennt bei jedem Kleinen, der in der Stadt seinen Laden gerade schließt und nicht weiß, wie es weitergeht. Wir stehen an einem Scheideweg. Wir müssen gucken, wie wollen wir weiterkommen. Wollen wir uns irgendwann mal nur noch digital treffen? Wollen wir uns spüren, riechen, anfassen, uns begegnen? Da müssen wir gegensteuern. Wer Leute in die Stadt bringen will, der muss jetzt zunächst erstmal daran arbeiten, die Angst aus den Köpfen zu bekommen. 70-80% des Umsatzes finden spontan und ungeplant statt. Preisvergleiche und Sachvergleiche sind mit diesem bestehenden Konzept gerade mit den Terminen
Herr
absolut nicht möglich.
Sie müssen zum Ende kommen.
Ja, okay. Ich bin mal gespannt, wie wir das in Zukunft hinbekommen wollen, diese Entwicklung umzudrehen. Dankeschön.
So, die Argumente sind ausgetauscht, meine Damen und Herren. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Ich lasse zunächst über den weitestgehenden Antrag, um den Änderungsantrag der CDU-Fraktion abstimmen, 4.1.3. Wer diesem Antrag zustimmen kann, den bitte ich jetzt um das Handzeichen. Das ist der Oberbürgermeister. Die CDU, die Gruppe UWG UFO-Bus und die Grünen und die Linken. Gegenstimmen? Die SPD, Enthaltungen, die FDP und der Pirat. Damit ist dieser Antrag mehrheitlich angenommen.
Immer nah dran mit OS Radio.
Dann gehen wir weiter in dem Tagesordnungspunkt 4, Beratungspunkte der Fraktionen und einzelner Ratsmitglieder. Der Rat hat beschlossen, jetzt 4.9 aufzurufen. Der setzt sich zusammen aus 4.9, 4.10 und hat auch zum Gegenstand die Mitteilungsvorlage 19.6. Herr Sandfort hat zuerst das Wort als Vorsitzender des Ausschusses für Finanzen, Infrastruktur und Beteiligungssteuerung. Und danach würde ich die Sprecherinnen und Sprecher der Fraktionen aufrufen. Herr Sandfort, bitteschön.
Sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, sehr geehrter Oberbürgermeister, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Als Vorsitzender des Finanzausschusses hat mich die Nachricht über den Verlust von 14 Millionen Euro bei der Greensill Bank entsetzt und uns alle wohl bis ins Mark erschüttert. Im Rahmen der letztjährigen Haushaltsberatung haben wir uns in sehr vielen und sehr langen Sitzungen eingehend mit dem Doppelhaushalt 2021-2022 beschäftigt und um ganz viele Entscheidungen auch mit Blick auf die Auswirkungen auf die mittel- und langfristige Finanzlage der Stadt intensiv gerungen. Der jetzt entstandene Verlust ist in Anbetracht dessen desaströs. Es stehen viele Fragen mehrerer Fraktionen im Raum, wie dieses Debakel passieren konnte. Denn offensichtlich gab es bereits vor der Geldanlage Hinweise, dass die Greensill Bank in eine Schieflage geraten könnte. Eine simple Internetrecherche hätte wohl genügt, um hiervon Kenntnis zu erlangen. Es stellt sich gleichsam aber auch die Frage, wie sich der voraussichtliche Verlust von 14 Millionen Euro auf den laufenden Haushalt auswirkt und welche Vorhaben und Projekte später oder womöglich gar nicht mehr umgesetzt werden können. Wir müssen uns auf ziemlich heftige Auswirkungen gefasst machen, denn das prognostizierte Haushaltsdefizit in Höhe von 42 Millionen Euro in den nächsten 2 Jahren ist schon ohne diesen Finanzskandal ein ganz, ganz schwerer Rucksack. Bei allem Entsetzen müssen wir uns jedoch zunächst ein Bild darüber machen, was schiefgelaufen ist, und danach die notwendigen Konsequenzen ziehen, gegebenenfalls auch personelle. Allein der BaFin die Schuld in die Schuhe zu schieben, ist mir zu einfach. Als CDU haben wir zwischenzeitlich 26 kritische Fragen an den Finanzvorstand gerichtet, die umfassend und detailliert zu beantworten sind. Denn Herr Philipp ist als Finanzvorstand gemäß der Finanzrichtlinie der Stadt Osnabrück zuständig und verantwortlich und nicht der Oberbürgermeister. Übermorgen ist eine Sondersitzung des Finanzausschusses angesetzt, in der wir die Erwartung haben, dass sämtliche im Raum stehende Fragen aller Fraktionen umfassend und detailliert beantwortet werden. Die für heute bereitgestellte Vorlage des Finanzvorstandes reicht bei weitem nicht aus. Deswegen erwarten wir einen Sonderbericht über sämtliche Finanzanlagen der Stadt. Darüber hinaus fordern wir eine Sondersitzung des Rates, wie unserem gemeinsamen Antrag mit der Fraktion Die Grünen zu entnehmen ist. Das finanzielle Desaster muss Folgen haben. Unser Grundsatz für die Zukunft muss heißen: Sicherheit an oberster Stelle. Zur Bewertung des gesamten Vermögensanlage- und Schuldenmanagements der Finanzverwaltung sowie der Anlagerichtlinien sollten wir unabhängige externe Fachleute beteiligen. Außerdem wäre meine Empfehlung, einen Anlagebeirat mit fachkundigen Experten zu bilden. Dankeschön.
Herr Bajus.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Es gibt mit Sicherheit schönere Themen und Anlässe, über die wir hier im Rat diskutieren können. Das war wirklich ein schlimmer Schock. Ich will an dieser Stelle allerdings auch nicht verhehlen, dass ich ein bisschen verwundert bin, wie hier mit uns umgegangen worden ist seitens der Stadtspitze. Dass wir nicht vor der Presse oder zumindest zeitgleich informiert worden sind, das ist schon eine komische und, wie ich finde, kein vertrauensvoller Umgang miteinander. Ich nur durch einen Zufall, weil ich in der Verteilerliste der Pressemitteilung bin, habe ich hiervon erfahren und mich dann an den Finanzvorstand gewendet. Ich finde, das geht besser. Eine zweite Sache will ich auch sagen. Ich verstehe nicht so viel davon. Herr Hagedorn wird gleich was sagen dazu. Der ist unser Finanzexperte. Aber nach wenigen Minuten googeln hat man den Kenntnisstand, dass man sich schon wundert, was im November hier noch über 11 Millionen Euro bei einer Bank, zu der es schon Pleitegerüchte gab, angelegt werden. Aber eine dritte Sache will ich auch sagen. Ich finde, das ist etwas früh, um hier bereit zu sagen, der war es oder jener war es und hier schieben wir mal die Verantwortung hin. Genauso wenig, wie ich die Aussagen des Finanzausschussvorsitzenden verstehen kann, der Oberbürgermeister ist es auf jeden Fall nicht gewesen. Liebe Leute, das hat hier nichts mit Parteipolitik zu tun. Hier geht es um eine Sachaufklärung Und die Bürgerinnen und Bürger und alle Ratsmitglieder haben eine Antwort verdient. Das werden wir sauber aufarbeiten. Und dann reden wir gerne auch über Personalpolitik. Aber bitte nicht vorher. Eine Rechnung hat am Ende einen Strich drunter und nicht schon am Anfang. Vielen Dank.
Herr Christ.
Sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Fakt ist, wir können als Stadt mit recht hoher Wahrscheinlichkeit 14 Millionen Euro verlieren. Das ist gerade für die kommenden Haushalte ein Problem. Aber wurde dieses Problem nur durch die Verwaltung verursacht? Wohl kaum. Zum einen sind wir als Stadt nicht alleine. Es sind neben Osnabrück über 50 weitere Kommunen betroffen und auch das Land Thüringen ist betroffen. Zum anderen entsprach laut aktueller Information der Verwaltung die Termingeldanlage bei der Greensill Bank sämtlichen Vorgaben der Finanzrichtlinie. Die Finanzrichtlinie haben wir als Rat mit großer Mehrheit beschlossen und regelmäßig angepasst. Die Finanzrichtlinie bildet die Grundlage für die Arbeit der Verwaltung bei solchen Anlagen. Es steht außer Frage, dass dieser Vorgang jetzt lückenlos aufgeklärt werden muss. Wir müssen schauen, wie es trotz Einhaltung der Finanzrichtlinie zu so einem Ausfall kommen konnte. Dazu brauchen wir umfassende und vielseitige Informationen. Deswegen ist es gut, dass die Verwaltung bereits eine umfangreiche Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt und die Kommunalaufsicht beauftragt hat. Allerdings sehe ich persönlich die politische Kultur in Osnabrück etwas beschädigt. Es ist richtig, jetzt Aufklärung und Antworten zu fordern. Doch wer behauptet, dass hier bewusst Nebelkerzen gezündet wurden, um die Vorgänge zu verschleiern oder direkt nach Bekanntwerden des Ausfalls den Rücktritt der Stadtspitze fordert, entbehrt sich meiner Ansicht nach jeglicher Grundlage. Es sind nichts weiter als populistische Phrasen, die sich leider in die heutige Zeit der einfachen Antworten einreihen. Wir brauchen keine Vorverurteilung, sondern eine umfangreiche Aufklärung. Zwar sprechen wir häufig von der Verwaltung und der Stadt Osnabrück als sachliche Subjekte, aber hinter jeder Verwaltungsposition befinden sich fühlende und denkende Menschen. Ich unterstelle, dass die Mitarbeitenden der Verwaltung nach bestem Wissen und Gewissen zum Wohle der Stadt arbeiten. Und ich glaube, dass solche Vorfälle und die öffentlichen Anfeindungen die Betroffenen nicht kalt lassen. Gerade nicht nach öffentlichen Anfeindungen, wie sie nicht nur im Internet zu finden sind. Ich zitiere mal kurz. Die Stadt hat 14 Millionen Euro versenkt. Die Stadt hat gezockt. So ein Verhalten muss bestraft werden. Skandalös, wie mit den Steuergeldern umgegangen wird. Ein Rücktritt des Oberbürgermeisters mit dem Finanzchef Philipp ist viel zu wenig. Die beiden Helden müssen persönlich haftbar gemacht werden. Früher hätte man die Verantwortlichen mit der Mistgabel aus dem Rathaus gejagt. Zitat Ende. Wir dürfen so etwas nicht akzeptieren, weder in der Bevölkerung noch in der Osnabrücker Politik. Zwar rückt der Wahlkampf näher, doch gerade jetzt müssen wir umso mehr aufpassen, dass die politische Debatte in Osnabrück nicht verroht. Unsere Friedensstadt hat so eine vergiftete politische Kultur nicht verdient. Ich nehme hier besonders auch die Online-Medien in die Pflicht, für eine sachliche Debatte zu sorgen und nicht noch mit reißerischen Überschriften Öl ins Feuer zu gießen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns gemeinsam die Geldanlagen der Stadt sachlich aufarbeiten. Die Bürgerinnen und Bürger und auch wir als Politik brauchen Aufklärung. Wir müssen jetzt schauen, wie es zu dem Verlust kommen konnte und wie wir es zukünftig verhindern können. Der geeignete Ort ist dazu der Finanzausschuss am kommenden Donnerstag. Vielen Dank.
Herr Dr. Brickwede.
Vielleicht noch eine kurze Sache zum Änderungsantrag der Grünen und der CDU. Diesen könnten wir ab dem zweiten Absatz auch dann so mittragen. Vielen Dank.
Frau Ratsvorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Mitteilungsvorlage der Finanzverwaltung hat den Tenor, wir haben alles richtig gemacht, wir haben keine Fehler gemacht. Ich glaube, es wäre angemessen, eine selbstkritischere Analyse und Auseinandersetzung vorzunehmen. Dazu haben wir diese vielen Fragen gestellt. Und dazu wollen wir natürlich auch noch mal mit dem Antrag, den wir heute stellen, unterstreichen, dass wir da übermorgen klare Auskünfte auf alle Fragen haben möchten. Meine Damen und Herren, in der Finanzrichtlinie heißt es, ich zitiere wörtlich, die Sicherheit der Geld- und Kapitalanlage ist das vorrangige Anlageziel. Und es stellt sich hier sehr wohl die Frage, ob dieses vorrangige Anlageziel, die Sicherheit, tatsächlich im Vordergrund dieser Anlage bei Greensill gestanden hat. Das Zweite, die Finanzverwaltung ist nach der Finanzrichtlinie verpflichtet, nicht nur das formale Rating, sondern auch die Bonität des Kontrahenten zu prüfen. Seite 13 der Finanzrichtlinien. Wir sind bisher zu dem Eindruck gekommen, wollen das aber jetzt Donnerstag klären, dass diese Bonitätsprüfung nicht hinreichend erfolgt ist. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auf dem Weg von Osnabrück nach Bremen standen viele Warnsignale, die unserer Analyse nach nicht beachtet wurden. Ich will einige Beispiele nennen. Der bekannte und fachlich angesehene Finanzdienst Bloomberg hat am 19. August, also weit vor der Anlage der 11,5 Millionen, die im November erfolgte, einen Bericht verfasst, öffentlich zugänglich: Deutschland Bank von Milliardär Grinzel im Fokus der Aufsicht. Man kann das alles nachlesen. Da heißt es zum Beispiel: Die in Bremen ansässige Bank hat inzwischen die Aufmerksamkeit der deutschen Finanzaufsicht BaFin sowie der Einlagensicherung auf sich gezogen. Sie befürchten, dass zu viele Vermögenswerte in den Büchern letztlich an dieselbe Quelle gebunden sind, dem britisch-indischen Unternehmer Gupta. Oder es heißt in diesem Bericht: Die hohe Konzentration auf eine einzelne Gruppe bereitet den Behörden Sorge. Wenn viele Vermögenswerte an eine Quelle gebunden sind, besteht die Gefahr, dass ein großer Teil der Kapitalerträge verloren geht, sollte diese Quelle verschwinden. Also BaFin und auch der Bankenverband sind bei Grinzel tätig gewesen und haben hier Prüfungen vorgenommen. Und das war öffentlich allgemein bekannt für alle, die, sagen wir mal, solche Fachdienste auch lesen. Am 20.08. hat die Börsenzeitung, eine weitere Fachzeitschrift, unter der Überschrift einen umfassenden Bericht gebracht. Die Überschrift, ich zitiere nur diese: Bremer Grinzel Bank ruft Bankenaufsicht auf den Plan, riskante Konzentration auf Wertpapiere aus einer Quelle, auch privater Einlagensicherungsfonds alarmiert. Ich wäre als Finanzverwaltung durch eine solche Überschrift und einen solchen Artikel auch alarmiert gewesen. Und es stellt sich die Frage, wie man einer solchen Bank noch über 11 Millionen Euro der Osnabrücker Steuerzahler anvertrauen kann. Die Ratingagentur Scope, übrigens die einzige, die Grinzel geratet hat, keine große Ratingagentur hat Grinzel überhaupt auf dem Radar gehabt, weil das eine relativ kleine Bank ist. Die Ratingagentur Scope hat am 16.10. zwar Grinzel mit BBB+ bewertet, aber folgende Prognose abgegeben. Ich zitiere: All ratings have a negative outlook. All ratings have a negative outlook. Das war im Oktober, Mitte Oktober. Im November erfolgte die große Anlage. Am 16. Oktober, genau. So, die Wirtschaftswoche am 30. Oktober, aber auch das Handelsblatt und das Manager-Magazin haben kritisch über die Grinzel Bank berichtet. Die ominöse Rolle einer Bremer Privatbank beim Kaufangebot war die Überschrift zum Beispiel in der Wirtschaftswoche. Alle diese öffentlich zugänglichen Quellen muss ein Vermögensanlagemanagement zur Kenntnis nehmen und sie berücksichtigen und kann sie nicht ignorieren. Und das ist das Problem, dass wir unter Bonitätsprüfung etwas anderes verstehen, als hier offensichtlich gemacht worden ist. Lassen Sie mich zum Schluss nur sagen: Man kann jetzt nicht die Schuld beim Bund suchen. Der Deutsche Bundestag hat das Einlagensicherungsgesetz 2017 verändert. Die kommunalen Anleger sind nicht mehr unter dem Sicherheitsschirm. Das weiß aber jeder. Da kann man doch heute nicht hingehen und sagen, jetzt wollen wir vom Bund das Geld zurück. Auch die BaFin ist nicht berechtigt, Untersuchungen vorab Kommunen mitzuteilen. Das ist unrechtmäßig. Also man kann sich hier nicht auf den Bundestag, die Bundesregierung oder die BaFin zurückziehen, sondern man muss selber seine Schularbeiten machen. Und deswegen möchte ich noch mal sagen: Wir haben in der Finanzrichtlinie eine klare Zuständigkeit und Verantwortlichkeit. Und in dem Sinne hat Herr Günther Sandfort das eben gesagt.
Herr Dr. Brick, wäre Ihre Zeit?
Letzter Satz. Der Oberbürgermeister, ich zitiere, überträgt die Aufgabe, Zuständigkeit und Verantwortlichkeit hiermit auf den Finanzvorstand. Das haben wir im Rat gemeinsam beschlossen. Nur so ist es gemeint, dass wir vom Finanzvorstand übermorgen exakte, klare und umfassende Auskunft haben möchten. Aufklärung tut jetzt Not.
Herr Oberbürgermeister Griesert.
Frau Ratsvorsitzende, meine Damen und Herren, es ist, glaube ich, ganz richtig an dieser Stelle, und Herr Brick hat es mit seinem letzten Satz gesagt, dass wir uns erstmal um die Fakten kümmern. Das machen im Augenblick, glaube ich, 50 Oberbürgermeister oder Bürgermeister in Deutschland, unter anderem der Landeshauptstadt Wiesbaden, der Stadt Gießen. Monheim ist als eine der Städte, die 48 Millionen im Feuer haben, auch offenbar geworden. Und im Augenblick werden die Kolleginnen und Kollegen sich absprechen, nicht nur untereinander, was ist denn da passiert, sondern genau das betreiben, was wir hier betreiben. Übrigens nicht nur Städte, das Land Thüringen hat bei Greensill Geld eingelegt. Der NDR, der Südwestrundfunk hat Geld eingelegt. Also Unternehmen, von denen man erwarten sollte, dass sie sich natürlich auch sehr genau angucken, bei wem sie Geld einlegen. Es ist im Übrigen auch nicht das erste Geldgeschäft gewesen. Geldgeschäft hört sich immer so sehr nach Rendite an. Das erste Mal gewesen, dass wir in dieser Stadt mit dieser Bank zusammengearbeitet haben. Aber wichtig ist eben, genau zu gucken, was ist da passiert. Und deswegen habe ich in Abstimmung mit Herrn Sandfort gesagt, wir machen diese Sondersitzung natürlich des Finanzausschusses, damit wir auch Zeit haben, die Fragen, die im Raum stehen, zu beantworten. Aber eins ist auch klar, wir sollten das sehr fair und objektiv machen. Deswegen habe ich auch gesagt, wir müssen uns unsere Finanzrichtlinie, die ja 2017 gerade aus dem Grund geändert worden ist, dass Bund und die Kommune nicht mehr zu den Anlegern und Einlegern gehören, die unter den Rettungsschirm fallen. Das haben wir im Rat ja ausführlich dargelegt. Das ist die Besonderheit gewesen. Wir haben gesagt, nein, wir müssen die Finanzrichtlinie da anpassen. Wir weisen darauf hin, wenn da ein Ausfallrisiko ist, deswegen eben auch Sicherheit vor Ergebnis als eine der Maximen in der Finanzrichtlinie. Wir müssen uns das genau angucken, in den Einzelfall. Ich weiß das ganz genau, um wie viel Uhr es war. Am Samstag um 5.47 Uhr habe ich das Rechnungsprüfungsamt, 5.47 Uhr morgens habe ich das Rechnungsprüfungsamt beauftragt, sich diesen Einzelfall anzusehen, aber natürlich auch die Kommunalaufsicht, dass sie sich ansieht, wie die Finanzrichtlinie bei uns gestaltet ist, ob die verbesserungswürdig ist, wo die Lücken und Löcher sind. Denn eins ist auch klar, weil wir eben nicht vom Einlagensicherungsfonds partizipieren als Kommune, müssen wir umso sorgfältiger in jedem Einzelfall vorgehen. Deswegen werden wir die Fragen, ich hoffe, das können wir, es sind sicherlich ja schon mehr als 20 Fragen, die gestellt worden sind, umfänglich versuchen zu beantworten, ausführlich zu diskutieren. Und danach müssen wir überlegen, was ist da passiert? Lag es an der Finanzrichtlinie, lag es an den Mitarbeitern? Aber an einer Stelle lag es auf jeden Fall, es lag an Greensill. Denn das sind diejenigen, die verschleiert haben und die uns erst in die Lage gebracht haben, uns und 50 andere. Aber wir müssen, das ist so, Thomas Thiele. Also ich sage jetzt mal ganz ehrlich, wir sollten aufklären, bevor wir denjenigen, das, was Herr Dr. Brick wieder gesagt hat, ist ja richtig. Da ging es um das Klumpenrisiko. Das geht bei jeder Bank so, da guckt jede Aufsicht hin, wenn jemand mit nur wenigen sagen Kunden kontrahiert, weil das ein Klumpenrisiko ist. Das ist aber noch was ganz anderes, was da offensichtlich passiert ist. Deswegen gibt es ja eine Strafanzeige von der BaFin. Das ist ja nicht nur, weil ein Klumpenrisiko da war. Das sollte man also jetzt noch mal genau hinterfragen. Was ist auf unserer Seite gewesen? Ich glaube, dazu müssen wir uns auch stellen. Wir wollen solche Fälle ja gar nicht wiederholen. Wir wollen Sicherheit einziehen. Nur absolute Sicherheit gibt es auch beim Rating AA und A+ nicht. Da gibt es kein absolutes Rating. Wir haben bei Wirecard gesehen, was passiert ist, etc. pp. Also warten wir es bitte ab. Nehmen wir uns ernst, dass wir auch in unserer Finanzverwaltung, gerade in dem Bereich Zins- und Anlagemanagement, hervorragende Mitarbeiter haben, die in den letzten über 10 Jahren Also dieses Anlagemanagement ist ja 2012 nochmal neu aufgesetzt worden. Im Übrigen, Thomas Thiele, die Finanzrichtlinie hat die FDP absolut gelobt, 2012, wenn man die Protokolle nachliest. Also wir haben exzellente Mitarbeiter, und wenn ich mich richtig erinnere nach den Darstellungen, haben die es in der Vergangenheit geschafft, das Vermögen und die überschüssige Liquidität der Stadt so anzulegen, dass ungefähr 30 Millionen Euro, wenn ich das so abschätzen darf, in den letzten Jahren erwirtschaftet worden ist. Die haben es verdient, dass man sich ausführlich diese Vorgänge anguckt, eruiert, ob da an einer oder anderen Stelle etwas nicht gemacht worden ist, was hätte gemacht werden können. Und das werden wir am Donnerstag diskutieren und dann werden wir gucken, welche Konsequenzen das hat. Aber bitte nicht vorher die Konsequenzen, bevor man die Fakten auf dem Tisch hat. Herzlichen Dank.
Herr Dr. Thiele.
Sehr geehrte Frau Ratsvorsitzende, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich halte Herrn Christ einfach zugute, dass er noch ein junger Mann ist, dass er nicht weiß seit 1996, was in dieser Stadt so mit den Finanzen passiert ist. 1996 fing der ganze Quark an. Wir haben 1996 das erste Mal das Problem gehabt mit der Koch-Krise. Da sind wir tatsächlich einem Betrüger auf den Leim gegangen. Daraus haben wir Konsequenzen gezogen. Dann gab es unter anderem viele kleine andere, dann gab es die Derivatgeschichte und die Subprime-Krise. Damals wurde ich noch vom CDU-Vorsitzenden gelobt dafür, dass ich Ihnen erklärt habe, was hier passiert, nämlich dass hier eigentlich nur in Kettenbriefe im Prinzip über den Tisch geschoben werden und auf einmal Geld generiert wird. Daraufhin haben wir uns dann darauf geeinigt, und das war das, was ich gelobt habe, dass wir dann endlich mal eine vernünftige Finanzrichtlinie bekommen haben. Diese Finanzrichtlinie wurde natürlich wieder ausgelöchert. Ich will das nicht Sie können es nachlesen alles, wenn Sie wollen. Aber eins ist mal klar, Sie haben die immer wieder weiter aufgelöchert. Sie haben dafür gesorgt, deswegen sind Sie natürlich eigentlich mit in der Verantwortung, bloß Ihnen kann ich den Rücktritt auch nur nahelegen, das ist eine ganz andere Geschichte, aber hier sind diejenigen Protagonisten, die sich beruflich, fachlich damit auseinanderzusetzen haben. Das war Herr Philipp, der vollmundig immer erklärte, überhaupt kein Problem, wir haben das im Griff, ich weiß über alles genau Bescheid, wir haben eine Top-Mannschaft. Steht er immer noch zu. Interessant ist, dass es aber anscheinend parteipolitisches Problem ist, sehe ich nicht so. Man sollte sich die Objektivität angucken, denn das, was Herr Philipp da gesagt hat, ist eben nicht so. Sonst wären wir nicht in der Bredouille, in der wir uns heute befinden, sonst hätten wir die 14 Millionen Euro nicht möglicherweise in den Wind zu schreiben. Genau wissen wir das noch nicht, das ist klar, das wird erst im Laufe des ganzen Verfahrens sein. Aber überhaupt diese Diskussion zu haben, man muss sich das vorstellen. Ich saß mit meiner Frau, ich glaube Dienstag oder Montagabend war das, haben wir noch einmal heute geguckt oder so und sage ich, Greensill-Bank, so ein Quatsch werden wir als Stadt nicht gemacht haben, dass wir da investiert haben. Ja, und dann Schweigen im Wald und auf einmal werde ich vom NDR angerufen. Da hat die Stadt also Pressetermin gemacht, ohne uns, die im Finanzausschuss sind, vorher zu informieren, anscheinend nicht mal Herrn Sandfort vorher zu informieren, ich weiß es nicht, ich soll dann mal eben schnell aus der Bütt springen und sagen, nee, das ist jetzt nicht euer Ernst. Greensill-Bank, wir als Osnabrücker haben da wirklich investiert. Das war doch hinlänglich bekannt. Und glauben Sie mir, meine Profession ist eine andere und ich möchte mich auch nicht mit Geld hauptberuflich beschäftigen. Eins ist mir aber sicher gewesen, solche Sachen darf man nicht machen. Und das habe ich immer angeregt. Wir haben uns das letzte Mal 2019 massiv darüber geärgert und aufgeregt und auseinandergesetzt. Wir waren die Einzigen, die gesagt haben, nein, diese Triple-B-Geschichte machen wir mit euch nicht mit. Wir müssen die Finanzen der Stadt Osnabrück sicher halten. Herr Christ, das nennt man zocken, wenn man was anderes machen möchte. So ist das. Wenn man anfangen will, versuchen, Geld zu generieren, was eigentlich nicht ihr eigenes Geld ist. Und das ist so, das wird im Normalbereich von den Menschen auch so gesehen und wird auch so verstanden. Und natürlich ist es eben so, da gibt es Verantwortlichkeiten. Und die Verantwortlichen sitzen da vorne.
Herr Dr. Thiele,
unter anderem
Ihre Zeit
auch, ja, es war mir klar, dass das jetzt kommt. Es ist, aber eins nehme ich Ihnen noch mal eben kurz mit, weil Sie ja noch jung sind und nicht genau wissen, wovon Sie reden. Also, das Problem
Herr Dr.
ist,
Thiele,
das Problem,
drei Minuten
nee, das muss
sind
ich zu Ende
drei
sagen,
Minuten.
Das tut mir leid, Frau Vorsitzende, es geht um 14 Millionen Euro. Sie können mir den Hahn abdrehen, alles in Ordnung. 14 Millionen Euro. Ich schlafe seitdem sehr schlecht, muss den Bürgern versuchen zu erklären, was hier passiert ist. Ich lasse mir doch jetzt nicht einfach das Wort verbinden. Wenn die Bundesanstalt für Arbeit, die Rentenversicherung, solche Finanzmittel überhaupt nicht bedient, sondern Negativzinsen in Anspruch nimmt und wir als Stadt anfangen zu zocken, Entschuldigung, da hört der Spaß auf und das muss Konsequenzen haben. Danke.
Das war der erste Teil mit Ausschnitten aus der Sitzung des Stadtrats vom 9. März.